Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe es, Herausforderungen gemeinsam zu meistern und euch Tipps zu geben, damit ihr die Herausforderung meistern könnt. Dieses Mal geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Was bedeuten Talente für Nachhaltigkeitsabsicherung im Unternehmen, in einem ganzen Verband? Welche Erfahrungen hat jemand gesammelt, der diese Herausforderung gemeistert hat und jetzt an der Spitze steht, von Deutschland einen großen Verband zu führen? Wo ist der Unterschied zwischen Führung eines Unternehmens und Führungsaufgaben in einem Verband als Präsident? Seid neugierig, ihr könnt viel mitnehmen. Und ich freue mich auf ihn. Hier ist er, Wolfgang Schubert Raab.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Wolfgang Schubert Raab. Ich bin Geschäftsführer der Baugesellschaft Raab, einer Bauunternehmung hier am Obermain zwischen Coburg und Bamberg. Im Hintergrund könnt ihr vielleicht Kloster Banz sehen und unseren Bauhof. Wir beschäftigen 220 Mitarbeiter und sind in den verschiedensten Gewerken des Bauhauptgewerks tätig. Mein ehemaliger Studienkollege und Freund Theo Bergauer hat mich gebeten, einen kurzen Podcast mit ihm aufzuzeichnen über ein Thema, das uns alle am Herzen liegt, nämlich Kompetenzen bzw. gute Mitarbeiter, Facharbeiter finden und binden. Im Büro genauso wie auf der Baustelle. Das beschäftigt uns alle und ich bin mal gespannt auf das Gespräch, aber ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, etwas mitnehmen können. Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen, lieber Wolfgang, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer und natürlich alle, die uns auf dem Ohr haben, zu unserem heutigen Talk. Ich freue mich, dass ich den mit dir machen darf. Willkommen, lieber Wolfgang.
Grüß dich, lieber Theo. Schön, ja, dass wir uns das sehen können.
Das stimmt und wir haben ja eine lange Vergangenheit. Wir beide haben ja in Coburg miteinander studiert, haben dort die Schulbank gedrückt und was wir sonst noch gemacht haben, das verraten wir nicht. Damals war Studieren noch schön. Wir waren ja dann mal zum Semestertreffen dort am Freitag, wo die alle noch gearbeitet haben. Also da haben sich die Zeiten auch verändert.
Erheblich verändert, ja. Das wird sehr viel strenger genommen und ernster gesehen, habe ich den Eindruck, wie bei uns. Ja. Nicht, dass wir gegammelt haben und nicht, dass die Ansprüche da nicht da waren, aber wir haben das einfach lockerer genommen wie die jetzige Generation. Vielleicht ist es auch nur ein Eindruck, aber ich hatte den so.
Ja. Ja, und unser Kontakt ist immer geblieben. Ich konnte euch begleiten im Unternehmen, die Raab Bauunternehmung, wo du ja Geschäftsführer bist, Gesellschafter bist, mit der Gisela, mit deiner Frau zusammen und ich mittlerweile Junioren auch schon im Unternehmen Fuß gefasst haben. Aber ganz stolz bin ich, dass du der Präsident bist und herzlichen Glückwunsch nochmal. Ist ja fast erst ja, vor einem Monat passiert, dass du gewählt wurdest zum Präsident des Deutschen Baugewerbeverbands. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, lieber Theo. Ich freue mich natürlich auch darüber, dass über die langen Jahre, jetzt sind wir ja trotzdem auch schon 40 Jahre in der, jetzt hätte ich fast gesagt, in der Realität angekommen, ist ja Quatsch, also im Beruf angekommen. Und das ist schon eine lange Zeit, wenn man sich das anschaut und wenn dann trotzdem die Verbindung nie abreißt, obwohl man ja auf verschiedenen Sparten unterwegs ist, verschiedene Interessen begleitet und auch örtlich jetzt nicht unbedingt so die Nachbarschaft hat, dann ist das schon ein starkes Zeichen, Theo.
Ja, das ist beruht auf Gegenseitigkeit und immer wieder mal eine Antenne auslegen, mal vorbeifahren, besuchen und einfach Themen besprechen, die uns am Herzen liegen. Heute haben wir ja das Thema Talente finden, Talente binden, Talente fördern. Und wie hast denn du das Talent gefunden, auch Verbandsarbeit zu machen? Als Vollblutunternehmer noch Teile deiner Kapazität einer gesellschaftlichen Vereinigung zu geben, damit die Bauindustrie, das Baugewerbe wieder Fuß fassen kann.
Das Baugewerbe, ja. ja, ich will jetzt da nicht, das soll nicht hochnäsig klingen, aber ich wurde gefunden. Ich habe mich zu nichts gedrängt, in keinster Weise und bei keinem Amt, das ich inzwischen begleite. Im Gegenteil, mir war immer recht, wenn das jemand anderer für uns gut gemacht hat und ich habe dann auch gerne unterstützt. Aber das ist losgegangen vor, ja, 25 Jahren. 27 Jahren, damals in der Bauinnung in Lichtenfels, einer der kleinsten Innungen in ganz Bayern. Und da bin ich einfach als Nachfolger beziehungsweise als Stellvertreter vom damaligen Obermeister gewählt worden, weil die Kollegen gesagt haben, Mensch, probiert es doch mal, du hättest es eventuell doch ganz gut drauf. Und mir war es gar nicht recht, also ich wäre am liebsten davon gelaufen. Bin aber dann in diese Rolle hineingewachsen als zweiter Mann hinter dem Obermeister, der sehr aktiv war. Das war die Firma Dechand aus Weißmain, der großes Unternehmen geführt hat damals. Und er hat mich an der Hand genommen und hat mich geführt, hat mich protegiert, hat mich mitgenommen, hat mich eingewiesen. Viele Obermeister tun das nicht. Die lassen dann ihre Nachfolger ein bisschen stehen. Das ist schade. Aber das war hier nicht so. Und wie er dann 2000 seinen Betrieb erstmal aufgeben musste, leider, war natürlich keine Frage. Ich muss jetzt fortführen. Was ich auch gekonnt habe dann und gemacht habe. Und so bin ich dann in den Bezirk aufgestiegen. Vom Bezirk dann in den Vorstand gekommen, vom Landesverband. Vom Vorstand dann zur Präsidentschaft des Bayerischen Baugewerbeverbandes. Und von hier aus jetzt seit fast exakt 3 Wochen an die Spitze des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes gewählt worden. Ja, so ist der Hergang gewesen. Ja. Wie gesagt, ich habe es nicht gefunden, aber anscheinend haben andere gemerkt, dass es doch ganz gut funktioniert.
Wenn du so die Führung unterscheidest, Führung in einem Verband zur Führung in einem Unternehmen, ihr habt ja auch 250 Mitarbeiter, wo siehst du da die Unterschiede?
Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich in einem Verband bin, also es geht bei der Innung schon los, beim Verband wird es noch mehr, dann habe ich es ja mit selbstständigen Unternehmern zu tun.
Ja, ja.
Das sind Persönlichkeiten.
Ja.
Das sind ja keine Untergebenen oder keine Mitarbeiter, die man bitten kann oder wo man dann auch einmal im Notfall sagen kann, so ist es zu machen.
Ja.
Sondern du hast es mit Kollegen zu tun, du hast es mit Persönlichkeiten zu tun, die davon überzeugt sein müssen, dass sie das tun, was sie tun.
Ja.
Und das ist ein ganz anderer Führungsstil, ein ganz anderes Miteinander, eine ganz andere Abhängigkeit, ein ganz anderes Abhängigkeitsverhältnis. Also ich würde nicht sagen, dass es überhaupt vergleichbar ist.
Wobei, wenn ich mich so dran denke, was wir gemacht haben, wir sind immer auf das Individuum des Menschen eingegangen, also die Persönlichkeit, das Selbstwertgefühl, die Wertschätzung hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube, auch im Unternehmen ist es, was du lebst mit deiner Frau zusammen, dass ihr diese Persönlichkeiten fördert und diese Persönlichkeiten erkennt.
Ja, hast du natürlich recht. Das ist die absolute Gemeinsamkeit dieser Thematik. Das habe ich so bisher gar nicht gesehen. Aber du hast recht, weil das ist das, wenn man das kann, dann kommt man auf beiden Ebenen zu Zielen, die man gemeinsam haben möchte. Und die Wertschätzung der Persönlichkeit ist das Wichtigste, was man überhaupt in Führungsstilen haben kann. Da hast du recht, ja.
Und das macht sie auch komplex oder kompliziert, weil Persönlichkeiten sind unterschiedlich und keiner ist so wie du. Und da diese, sich auf die Persönlichkeit des anderen einzustellen, das ist ja heutzutage auch ein neuer Führungsanspruch. Das ist das Werte- oder Situative Führen. Und das machst du ja schon über Jahrzehnte, wenn ich das so gerade rausgehört habe.
Ja, ich mache das seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren bin ich jetzt im Beruf, bin relativ schnell im Beruf vom Bauleiter dann zur Geschäftsführung gewechselt und man muss aber auch sehen, es ist nicht bloß immer unterschiedlich von Person zu Person, sondern man selbst ist ja auch unterschiedlich, Theo.
Ja.
Wir beide sind doch auch nicht jeden Tag gleich drauf. Und manchmal haben wir mehr Geduld, manchmal haben wir weniger Geduld. Mit zunehmendem Alter stelle ich fest, ich habe weniger Geduld.
Ja, das hat mir mein Opa auch vorgesagt und mittlerweile merkt man, dass wir
nicht
Stapfen treten.
Schade, aber wenn man sich dessen bewusst ist, hat man ja schon ein bisschen was erkannt und kann gegensteuern. Und diese täglichen Befindlichkeiten von einem selbst, die hat man natürlich auch im Gegenüber. Und deswegen gelingt es mal besser und mal weniger gut. Und das muss man dann entweder aushalten oder gucken, dass man neu ansetzt oder schaut, dass man dann das irgendwie anders ausgleicht, weil sonst geht schief.
Ja, und ich glaube, Geduld brauchen wir auch, wenn wir uns mit den Talenten auseinandersetzen. Du hast ja das Glück, kann ich sagen, dass deine oder eure beiden Kinder im Unternehmen schon Fuß gefasst haben. Und natürlich, was hast denn du als Vater und Gisela als Mutter dafür getan, dass sich eure beiden Kinder so im Unternehmen wohlfühlen können und auch ihren Weg gehen?
Also das, was wir jetzt tun, ist natürlich viel, viel Verständnis untereinander, viel Gespräche untereinander und dann haben wir auch immer wieder mal einen Familientag, wo wir zu viert zusammensitzen und uns austauschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Jetzt, wo ich das sage, stelle ich fest, wir haben das jetzt schon seit ein paar Wochen wieder nicht mehr gemacht. Vielen Dank für den Anstoß. Wir haben das aber in der Phase der Vorbereitung der Übergabe regelmäßig gemacht, auch mit einem Coaching, da kommen wir vielleicht dann später noch dazu. Aber vorher haben wir an und für sich nichts gemacht. Und das war, glaube ich, genau das Richtige.
Also dann
wir haben die freie Entscheidung zugelassen. Wir waren mit allem einverstanden, was sich die zwei jungen Menschen überlegt haben oder gedacht haben. Wir haben weder was vorbereitet, noch haben wir was eingestiehlt, noch haben wir etwas beeinflusst und waren sehr überrascht, wie in der letzten Konsequenz dann dieses Thema tatsächlich herauskam, ja, wir wollen zu euch in die Firma gehen und ja, wir wollen da diese Positionen begleiten. Also das war von uns selbstverständlich gewollt im Hintergrund,
ja,
aber nie gesteuert.
Also da hier dann doch Geduld bewiesen und zu sagen, weil es gibt ja den Spruch, auch wenn du an dem Gras ziehst, es wird nicht schneller wachsen. Also
im Gegenteil, wenn man die Wurzeln ausreißt, hat man gar nichts erreicht.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, du hast keine Geduld, damit du zukünftig geduldiger wirst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, jemand zu überrumpeln macht wenig Sinn. Ja, kurzfristig vielleicht, aber langfristig kann es passieren, dass das Vertrauen zerstört wird. Zweiter Punkt ist, mach doch mal den Prioritätenabgleich. Und zwar aus deiner Sicht und aus der Sicht des anderen, des Gegenübers. Da mag es wohl Verschiebungen geben. Und drittens, kurzfristiger Erfolg mag vielleicht schnell ein guter Erfolg sein, aber ein sehr guter Erfolg ist es dann, wenn es langfristig und somit nachhaltig ist. Du kennst ja das Sprichwort, gut, Ding hat Weile. Wir haben los und da wirklich Geduld bewiesen. Ich glaube, das ist auch wichtig für alle unsere Hörer. Wann immer du jemand hast, der du denkst, der würde eine Position gut machen, einfach nicht zu viel zu pushen. Ja. Sondern es muss ein eigener Antrieb sein, da wirklich reinzuwachsen und das machen zu wollen.
Vielleicht hat auch dazu geführt, dass wir eben null Druck aufgebaut haben, sondern sogar Plan B hatten.
Okay.
Ja. Und dadurch haben die beiden gemerkt, sie können sich wirklich frei entscheiden und es wird von ihnen nichts erwartet.
Genau.
Und das hat offensichtlich dann zu der Entscheidung geführt, dass beide gesagt haben, ja, wir wollen ins Unternehmen. Ja. Und es ist ja sehr schön, der Benedikt hat es eigentlich schon immer gesagt, wir haben es noch nicht geglaubt. Die Julia hat das Unternehmen mehr als Konkurrenz gesehen, weil die Mutter ja ständig in der Firma war. Und dann hat er aber der Benedikt gesagt, nachdem klar war, dass er diesen Posten begleiten kann aufgrund seiner entsprechenden Ausbildung, Julia, ich möchte unbedingt, dass du mit dabei bist, ich brauche dich. Und das ist natürlich schon ein tolles Zeichen.
Ja, also nicht du musst, sondern wir brauchen dich und auch die beiden dann zu sagen, jetzt gehen wir mal in die neue Generation rein, machen das gemeinsam, was unsere Eltern oder deine Vorfahren ja schon und der Gisela aufgebaut haben. Ja.
Wobei wir natürlich nicht allein sind in der Firma, das ist natürlich ganz wichtig festzuhalten. Die Gisela hat 50% des Unternehmens und 50% hat ihr Cousin. Und da sind natürlich mehrere Familien am Start beziehungsweise involviert. Das macht es jetzt nicht so ganz einfach. Also wir können zwar in unserer Familie Entscheidungen treffen, aber wir müssen dann immer wieder schauen, wie der andere Part sich dann dazu stellt.
Vielleicht können wir mal in das Coaching reinblicken, denn du weißt ja, das ist meine Berufung, Coach zu sein, Coaching. Viele denken eben, sie können es alleine machen, aber ich habe herausgehört, ihr habt euch Unterstützung geholt. Wie hat die ausgeschaut?
Also das war eine zweistufige Unterstützung. Das war allerdings kein Coaching, sondern das waren absolute Fachleute und das ist ein Institut, das deutschlandweit Familienunternehmen berät in den verschiedensten Situationen, in den verschiedensten Aufgaben. Und dieses Institut haben wir uns geholt, beziehungsweise haben wir beschäftigt, um eine Familienverfassung aufzusetzen. Das war der erste Schritt. Das war die Idee von der Gisela und die war sehr gut, weil wir natürlich aufgrund unserer Konstellation, die verschiedenen Herkünfte, wir sind jetzt 128 Jahre alt, da wächst sowas, nicht immer gesteuert, nicht immer ganz kollisionsfrei. Und wir haben uns die alten Verträge angesehen und gesehen, dass die überhaupt nicht funktionieren. Und dass sie sich teilweise widersprechen und gefährlich sind. Und da haben wir eine Familienverfassung aufgesetzt, die das alles regelt, auch für die Zukunft, wenn die Zukunft das will.
Ja.
Also da ist alles mit drin, mit Übergabe und mit Unfall und allem drum und dran und Anteil. Das war das Erste, damit da Klarheit herrscht.
Ja.
Was muss die Nachfolgegeneration an Ausbildung haben? Was muss sie für Voraussetzungen haben? Und. Und das Zweite war dann, und das ist meines Erachtens mindestens genauso wichtig, dass man jemand hat, der einen bei diesem Prozess begleitet in der Familie. Man bildet sich ja immer ein, ist doch alles klar und wir verstehen uns doch und wir wollen doch alle das Gleiche. Ja und nein, weil jeder einen anderen Empfängerhorizont hat. Jeder hat trotzdem im Grunde eine andere Auffassung beziehungsweise andere Vorstellungen und die können dann schlussendlich, wenn man nicht begleitet wird, kollidieren.
Ja.
Und dann macht man plötzlich sehr viel kaputt auf der persönlichen Ebene. Und wenn das passiert, dann wird der Prozess sehr, sehr schwierig. Und das haben wir erkannt. Wir haben uns begleiten lassen. Und also wir sind noch nicht fertig mit dem Prozess. Es wird jetzt heuer die erste Übergabe erfolgen von einer kleineren Anteilsfirma. Und dann, glaube ich, muss das nächstes oder übernächstes Jahr, kann das durchaus erfolgreich geschehen.
Ja, während du so erzählst, kommt mir das ja in den Kopf. Danke für deine Offenheit schon mal. Auch Mut zu machen, jemanden zu holen, dass es keine Schwäche ist, sondern sogar den Prozess unterstützt, auch wenn alle mit guter Absicht antreten. Ja. Ist ja genauso wie wenn du Talente im Unternehmen förderst. Da brauchst du auch den Freiraum geben, wie du vorhin erzählt hast. Aber du musst nach Rahmenbedingungen setzen. Und das wollen auch viele, die wollen sagen, ich will klare Rahmenbedingungen, ich will meine Karriere auch sehen, wie schaut die stufenmäßig aus. Aber den Freiraum trotzdem keinen Druck zu machen. Also genau diese Mischung ist jetzt da auch für mir nochmal transparent geworden, was wir im Talentmanagement machen. Ja.
Nein, das ist ganz, ganz wichtig, auch auf der Firmenebene. Ja. Wobei das zwei verschiedene Sachen sind. Komplett verschiedene Sachen. Aber Druck, haben wir festgestellt, ist nie gut. Wenn man sich den selber macht, ist es nicht gut. Und wenn man den anderen macht, führt es auch im Endeffekt zu möglicherweise falschen Reaktionen oder Entscheidungen.
Ja, du kommst ja auch, wie gesagt, am Tiefbau. Und wenn man da zu oft mit der Walze dann verdichtet, wird irgendwo das Gefüge zerstört und dann bringst du keine Stabilität mehr in das
Ein System. Sehr gutes Beispiel, ja.
Und da musst du halt auch schauen, welche Walzenfahrt ist jetzt die letzte. Da ist gut viel gemeint, oft auch viel kaputt gemacht dann, ja.
Ja.
Ja. Mensch, gratulieren kann ich auch zu euren Auszeichnungen. Ich habe mir gerade mal auf der Homepage noch angeschaut, die aktuellsten. Und ja, ihr habt den Deutschen Baupreis gewonnen 2022 und zwar als Sonderpreis für Nachhaltigkeit. Und das ist ja auch sinnstiftend. Und so kenne ich euch und die Gisela ja auch, ihr schon lange dieses Thema drauf, schon permanent, also es jetzt vielleicht erst einen Zeitgeist gewonnen hat, voraus, dieses Thema euch vorgenommen habt und das treibt. Warum denkst du, ist Nachhaltigkeit so wichtig heutzutage?
Also Nachhaltigkeit war ja schon immer wichtig, Theo. Ja. Man hat es nur anders beschrieben. Und man kann das an vielen Sachen festmachen. Man kann das an der Existenz von Firmen festmachen, wie ich jetzt gerade gesagt habe. 128 Jahre ist kein Pappenstiel. Ja. Man kann das an den Partnerschaften festmachen. Wenn man dann mal 20, 30, 40 Jahre eine Partnerschaft hat, also persönlich Ehe.
So wie wir zwei.
Ja, ja, auch, genau. Dann auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, denn jeder weiß, alles, was zu Bruch geht, auseinander geht, erzeugt ja im Endeffekt mitunter Schäden. Und das muss ja dann im Nachhinein, soweit es überhaupt möglich ist, wieder repariert werden. Und auch das ist nachhaltig, wenn ich in der Lage bin, eine Partnerschaft langjährig zu führen. Und so ist es in der Wirtschaft auch. Jeder Mann, jede Frau, die von Bord geht bei einer Firma, hinterlässt Spuren. Kann negativ sein, kann positiv sein, aber sie hinterlässt eine Lücke, wenn es denn nicht ohnehin an der Zeit war, dass man sich trennt. Sowas kommt auch vor. Und diese Lücke wieder zu füllen, ist für das Unternehmen erstmal Kraftakt, je nachdem, welche Position begleitet wurde. Und insofern ist auch da die Nachhaltigkeit im Personalwesen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das hat uns momentan, reißt uns das Miteinander unwahrscheinlich rein in der Wirtschaftlichkeit, weil wir stellen es fest, bei unserer Firma, obwohl wir da relativ stabil aufgestellt sind, haben wir uns immer gedacht. Und ich kriege es ja als Präsident und als Verbandsvertreter bei vielen, vielen anderen Unternehmen mit, dass dieses Personalkarussell, das dreht sich momentan mit zunehmender Geschwindigkeit und das erzeugt natürlich wirtschaftlichen Schaden auf allen Ebenen und auch persönliche Schäden.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
raus
Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, hau die Bremse rein bei deinem Personalkarussell. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp. Bleibe im permanenten Gespräch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fühle deren Puls. Zweitens, sei offen für Feedback der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dich. Und drittens, schaffe gemeinsame Erlebnisse. Denn gemeinsame Events, Erlebnisse und Dinge miteinander zu erleben, gibt ein großes Teamgefüge und natürlich auch stärkt die Zugehörigkeit. Pack's an, da wirst du sehen. Du haust richtig die Bremse rein.
Genau. Warum sich das so beschleunigt hat? Warum momentan, ich habe letztens eine Statistik gelesen, Theo, vielleicht stimmt die Zahl, bin da immer vorsichtig, aber 60% der Mitarbeiter in Deutschland wären mit Wechselgedanken befasst. Ja, Gott im Himmel, was ist denn da geschehen? Was passt denn da bei uns nicht? Ich frage mich das ganz intensiv, weil aus den vorgenannten Gründen, ja, es dient ja keinem groß, dass man sich ab und zu mal anders orientiert, dass man das vielleicht machen muss, weil man dort nicht die Chancen bekommt, die man sich gewünscht hat in einem Unternehmen und dann bei einem anderen Unternehmen nachfragt. Alles klar, war schon immer so, alles auch richtig. Aber das, was momentan passiert, das ist ja, das, also da kann niemand was davon haben. Beide Seiten nicht.
So wie wir losgelegt haben, da waren es wahrscheinlich 6%. Jetzt sind wir bei 60%, das ist nur 0. Kann natürlich die Leistungskultur sein. Manche wollen Leistung bringen. Wir haben noch arbeiten müssen, dürfen körperlich viel als Unternehmer eh. Aber dieses unternehmerische Denken, wirklich sich einbringen zu dürfen, einbringen zu müssen, auch Verantwortung zu tragen. Ich glaube auch, das ist so meine Erkenntnis, dass viele gar nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu tragen in Richtung Führung und dann gehen die halt woanders hin und sagen, nee, mache ich nicht.
Ja, das ist vielleicht das eine, obwohl ich das bei uns im Unternehmen gar nicht so feststelle. Gibt es auch, aber wir haben sehr viele junge Leute, die in die Verantwortung wollen, die zu uns reinkommen. Benedikt und ich sitzen ja in einem Büro. Das ist übrigens mal kurz abgeschwenkt. Ganz lustige Begebenheit gewesen. Der war ja bei uns in der Firma schon im Tiefbau tätig. Und dann sagt er eines Tages, Papa, dein Besprechungstisch da drüben, den tun wir jetzt mal raus. Ich habe mir einen neuen Schreibtisch bestellt. Sag ich, wie, wo, was? Ja, ich setze mich jetzt da zu dir ins Zimmer. Sag ich, meinst du das ernst? Ich war ja jahrelang, jahrzehntelang allein im Zimmer gesessen. Ja. Sagte, ja, Papa, sei mir nicht böse, aber du wirst mir doch nicht wirklich ernsthaft erzählen wollen, dass du mir am Abend noch irgendetwas erklärst, wie du den Tag gestaltet hast. Sondern das wird ausfallen. Sagt dann, wie soll ich es dann lernen? Ja. Ich werde es anders machen. Ja. Logischerweise, weil es sein muss. Ja. Aber jetzt will ich erst mal sehen, wie du es gemacht hast, um zu beurteilen, was ich anders tue. Ja, und seitdem sitzen wir in einem Zimmer und wenn dann Personalgespräche sind, dann sitzen wir halt zu dritt oder zu viert hier. Und da kommen viele junge Leute zu uns rein und sagen, ich würde gerne den Vorarbeiter machen. Ich würde gerne den Werkpolier machen. Ich würde gerne den geprüften Polier machen. Und das zeigt mir, dass die junge Generation schon in die Verantwortung gehen möchte, aus welchem Grund auch immer. ob sie vielleicht sagt, ja, ich würde jetzt lieber Verantwortung tragen als den Ziegelstein, ist vielleicht beim einen oder anderen der Fall. Oder ich würde auch gerne etwas darstellen bei mir gegenüber der Familie, gegenüber der Gesellschaft. Oder mich interessiert es einfach, das weiß ich nicht, aber das ist doch, und ich sehe es auch bei uns in der Akademie in Feuchtwangen, ich unterzeichne Gott sei Dank nach wie vor jährlich hunderte von Urkunden für die Fortbildung. Da tut sich was in der jungen Generation.
Ja, vielleicht ist dann in diesem Fall die Bauindustrie oder Baugewerbe mal wieder Vorreiter. Das zum Abschluss mal, was mit welchen Zielen bist du angetreten, mit welchen Idealen bist du angetreten? Denn ich glaube, da brauche ich mir nicht lange erzählen, Bauwirtschaft hat es momentan sehr, sehr schwer. Das ist eine Schlüsselindustrie, so wie ich wahrnehme, aber keinerlei Unterstützung oder wenig Unterstützung von politischer Seite hat. Und deshalb, was hast du dir auf die Fahnen geschrieben? Wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus, um auch das Image der Baubranche hochzugeben? Denn wenn wir nicht attraktiv sind, werden wir keine neuen Nachwuchskräfte gewinnen.
Exakt. Ich gehe mal davon aus, du meinst meine Ziele als Präsident des ZDB. Die sind vielschichtig. Zum einen habe ich als Vizepräsident die Technik zu verantworten gehabt und das ist ein Riesenbereich. Wir haben allein im ZDB 14, 16 Mitarbeiter im Bereich Technik, die sich mit den Normen, Gesetzgebungen und Bestimmungen befassen. Das möchte ich natürlich nicht aus dem Auge verlieren, obwohl ich hier als Vizepräsident Technik einen sehr guten Nachfolger im Christian Staub gefunden habe oder wir gefunden haben, weil diese Technik unseren ganzen Firmenablauf, unseren ganzen Wirtschaftsablauf in den Unternehmen inzwischen bestimmt. Das war früher mal anders. Wir haben früher die Verbände benötigt, um eine rechtliche Beratung zu haben und eine politische Aussage formulieren zu können oder platzieren zu können. Inzwischen sind diese Bestimmungen so volatil, wie man heutzutage sagt, dass sie uns täglich immens beeinflussen und deswegen müssen wir das auf einem anderen Niveau betrachten. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich versuchen werde, beziehungsweise mir als Ziel gesetzt habe, die sehr differenten Vorstellungen in unserem Verband, die jetzt naturgegeben sind. Wir haben 10 verschiedene Fachgruppen und Verbände, die bei uns einspielen, die von uns vertreten werden als ZDB. Und das muss man natürlich irgendwie versuchen, unter den Hut zu bringen, weil die Interessenslagen ja manchmal regelrecht konträr sind. Nur wenn wir in dieser differenzierten Lage untereinander zu viel Energie verschwenden, geht zu wenig nach außen. Gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, dass wir das genau vermeiden, dass da zu viel Energie verbraten wird, also die Einung herbeiführen, um die Stoßrichtung zu bewahren und dann möglichst viel Gewicht gegenüber der Politik auf die Waage zu bringen, sodass wir wahrgenommen werden. Ja. Das ist auch wieder ein Bestreben von mir als persönliches Ziel, mich da etwas näher mit der Bauindustrie zu vernetzen, weil wir meines Erachtens sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und die differenten Themen, über die wir uns möglicherweise in den nächsten Jahren noch nicht einigen können, weil wir eben verschiedene Interessenslagen in der wirtschaftlichen Situation haben, die muss man halt da mal ein bisschen außen vor lassen.
Ja,
und das Dritte ist dann, das Vierte eigentlich, ist dann der direkte Dialog mit der Politik. Und wir werden das doch gehört. Das macht mir sehr viel Mut. Nicht erst seitdem ich, also in den 3 Wochen habe ich noch nichts zerrissen. Ja, es war zwar ein schöner Auftakt für mich.
Und das dauert etwas länger, oder?
Ja, am 25. schon im Kanzleramt zu sitzen und hier beim Wohnungsbaugipfel vortragen zu dürfen, das war für mich ein fulminanter Start. Und ich merke ja auch durch die Nachfragen und durch den Schriftverkehr, dass wir von der Politik auch immer wieder angefragt werden, um bestimmte Positionen abzugleichen. Ja, also es ist nicht so, dass die Politik uns nicht wahrnimmt. Es ist nur so, dass die Politik viele Zwänge hat, wo sie selbst tatsächlich zu wenig Entscheidungsfreiheit hat und dann die Interessenslage in der Ampel eben so different sind, dass sie dann manchmal eine Handlung vollziehen, vorsichtig ausgedrückt, könnt da viele Beispiele nennen, kennt bestimmt auch jeder, die dann von uns und von der Bevölkerung wenig nachvollzogen werden kann.
Wo mehr Kopfschütteln verursacht wird als Verständnis.
Ja, und ich habe es auch dem Kanzler definitiv gesagt, Herr Scholz, wenn wir das mit der Wohnungsbaupolitik nicht hinbekommen, und zwar jetzt und nicht in 2 Jahren, dann haben wir erstens den sozialen Frieden in Deutschland ernsthaft gefährdet. Ja. Brauche nicht ausführen, warum, das ist jedem klar. Zweitens treiben wir die Bevölkerung in eine politische Ecke beziehungsweise in ein politisches Denken hinein, das keiner haben möchte.
Ja.
Und das Dritte ist, wenn wir jetzt aus einer finanziellen Situation heraus, weil wir sagen, wir haben dafür kein Geld oder zu wenig Geld, eine falsche Entscheidung treffen, dann haben wir in 6 oder 8 Monaten die Situation, dass wir mit noch mehr Geld dann kitten müssen, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt. Und da gibt es so einen fränkischen Spruch, der ist ganz schön, und da hat er dann auch geschmunzelt, weil ich gesagt habe, bei uns in Franken sagt man, kein Geld hatten wir schon immer.
Okay. Ja, Mensch, ein schönes Schlusswort. Kein Geld hatten wir schon immer. Keine Zeit hattest du noch nie für mich. Und deshalb ist es für mich eine besondere Ehre und auch für unsere Zuhörer und Zuschauer, dass wir mal eine halbe Stunde mit dir plaudern konnten. Du so offen über deine Historie und deine neuen Ziele gesprochen hast, soll Mut machen. Und es soll auch zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und an den Taten werden wir gemessen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir brauchen Vorbilder. Du bist für mich ein großes Vorbild. Schön, dass wir dich hatten und schön, dass wir eine Freundschaft haben. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang.
Sehr, sehr gerne, lieber Theo. Das, was du tust, ist für unseren Wirtschaftszweig auch unwahrscheinlich wichtig. Das darf ich dir hier an dieser Stelle gerne mal sagen, ohne zu schmeicheln.
Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön auch für deine Wertschätzung. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ich glaube, viele werden jetzt dir noch mehr die Däumchen drücken, dass wir hier den Turnaround hinkriegen in der Wirtschaft, in der Bauindustrie, Baugewerbe, als Schlüsselfunktion. Und ich freue mich, dass wir so einen Kämpfer haben, der sehr vernünftig das angeht. Und so habe ich dich immer vernünftig, aber ehrgeizig kennengelernt. Toi, toi, toi.
Gerne. Dankeschön. Servus, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.